In der heutigen Folge schauen wir auf die dynamische Entwicklung im Bereich KI und einen unglaublichen Ausblick, blicken auf die kommende FED-Sitzung und begrüßen einen neuen Campus in Gescher.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute am Dienstag, den 16.09.2025, starten wir wieder rein in den Podcast, André. Übrigens, der 16.09. ist seit 1994, du schmunzelst schon, internationaler Tag zur Erhaltung der Ozonschicht und ebenfalls der Geburtstag meines Bruders. Also, Grüße gehen raus.
Happy Birthday.
Jo, stark an Moderation, ne?
Ja, wirklich.
Dann würde ich sagen, geht's Vollgas rein mit dem Rückblick in die vergangene Börsenwoche. Insgesamt eine sehr vernünftige Handelswoche liegt hinter uns. Der DAX schloss auf Wochenbasis bei 0,43% im Plus und einem Punktestand von knapp 23.700 Punkten. Das Bild in den vergangenen Wochen gleicht sich ein Stück weit, also der DAX kommt nicht mehr so recht vom Fleck und schwankt irgendwo in einer relativ engen Spanne um die 24.000 Punkte. Ja. Ne? Year-to-date stehen aber weiterhin trotzdem 19% Kursplus auf der Uhr. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir diesen Stand in etwa seit Mai diesen Jahres halten.
Ja.
In den USA sieht das Bild dann doch anders aus, nach einem ganz schwachen Start in das Jahr 2025. Also Donald Trump, Zölle, Liberation Day lassen grüßen. Holen sich die Märkte doch relativ passabel und mit Blick auf die letzte Woche konnte der S&P 500 satte 1,59% auf Dollarbasis zulegen. Der technologielastige Nasdaq sogar mit 1,86%. Und beide Indizes notieren mehr oder weniger seit Wochen auf US-Dollar-Basis auf Allzeithoch, auch das immer noch und gerade auch. Und auch der altehrwürdige, eher industriell geprägte Dow Jones konnte in der letzten Woche erstmals die Marke von 46.000 Punkten knacken. Also in den USA läuft es aktuell sehr, sehr gut, schnurstracks nach oben, ne? Einen fetten Grund gab es auch, dass die Märkte so gut gelaufen sind von der KI-Front insbesondere, aber da kommen wir gleich später, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen. André, spielten denn auch volkswirtschaftliche Ereignisse eine Rolle bei den Verläufen?
Ja, wir hatten ja schon so ein paar Daten in der letzten Woche. Die EZB hat die Leitzinsen unverändert gelassen. Das war erstmal keine Überraschung für den Markt. Neu waren allerdings die Projektionen. Die Notenbank hob ihre Prognose für die Inflation für dieses und für das kommende Jahr an, während sie für 2027 sowohl bei der Kern- als auch bei der Gesamtteuerung eher eine Abwärtskorrektur vornahm. Auf der Pressekonferenz betonte Präsidentin Lagarde, der EZB-Rat habe die Entscheidung einstimmig getroffen. Künftige Schritte würden weiter datenabhängig erfolgen und Hinweise auf baldige Zinssenkung gab es da nicht. Zumal erklärte sie, der Disinflationsprozess im Euroraum, der sei abgeschlossen. Also das Thema ist erstmal ad acta gelegt. Jetzt geht es wieder um Wachstum und die Risiken für das Wachstum, die würden mittlerweile ausgewogener eingeschätzt als noch vor einigen Monaten. Und das war nicht das einzige Thema in der letzten Woche, denn parallel zur EZB-Ratssitzung wurde auf amerikanischer Seite, da wurden die Inflationsdaten für den Monat August veröffentlicht. Na, unter dem Eindruck der von der Trump-Regierung verhängten Zölle sollten die Güter- und Nahrungsmittelpreise spürbar ansteigen. Und es ist davon auszugehen, dass die Unternehmen auch die volle Last der Zölle nicht dauerhaft tragen können, sondern diese auch auf die Verbraucher umwälzen. Und die Jahresteuerung blieb bei 2,7%. Also vor Monat hatten wir auch 2,7% und damit leicht unter den Erwartungen. 2,8% waren erwartet. Mhm. Wobei, da muss man auch nochmal drauf schauen, die Teuerung ohne Energie und Lebensmittel hat zugelegt und zwar stärker als von Ökonomen geschätzt. Von 2,9 auf 3,1%. Und das ist ein Hinweis auf die gestiegenen Produktpreise etwa infolge der Zölle, zumal die Dienstleistungsinflation mit 3,6% im Jahresvergleich so hoch waren wie im Juni.
Ich glaube, alles Indikatoren dann auch mit Blick jetzt auf morgen, auf den morgigen Mittwoch, wo die Leitzinsentscheidung der FED dann an der Tagesordnung steht, ne?
Ja, genau. Und da spielt bestimmt auch das Verbrauchervertrauen mit rein.
Ja.
Und die Verbraucherstimmung von der University of Michigan für USA sank im September auf 55,4 nach 58,2 im August und damit deutlich unter dem Markterwartung von 58 laut der vorläufigen Schätzung. Und dies markierte den zweiten aufeinanderfolgenden monatlichen Rückgang und drückt die Stimmung auf den niedrigsten Stand seit Mai. Wobei die Rückgänge bei Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen am stärksten waren. Ja, und die Ansichten zur persönlichen Finanzlage sanken um 8%, während etwa 60% der Befragten weiterhin Zölle als ein Hauptproblem nannten. Ja, sinkende Zinsen gelten am Markt bereits als eine sichere Sache. Unklar ist noch, ob die Fed nach den schwachen Daten vom heimischen Markt und der erwartungsgemäßen Inflationszahl möglicherweise einen großen Zinsschritt macht oder ob es dann doch ein kleiner wird. Du hast es gerade schon gesagt, während die US-Börsen von Zinssenkungsfantasien und überraschend positiven Nachrichten aus dem Technologiesektor, da wirst du ja gleich nochmal drauf zurückkommen, auf Rekordhöhen getragen wurden, tritt der DAX nach wie vor auf der Stelle. Und vielleicht sind auch hier noch so die geopolitischen Unsicherheiten sowohl im Nahen Osten als auch mit Blick auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum zu nennen.
Ja, auch nochmal ein wichtiger, guter, ja nicht guter Punkt, ne, aber ein wichtiger
überhaupt
Punkt.
Nicht gut. Und da lauert natürlich noch einiges an Eskalationspotenzial. Und ja, vielleicht scheint es den einen oder anderen Anleger davon abzuhalten, dort weiter zu investieren, bevor er auf dem falschen Fuß erwischt wird und dieses Eskalationspotenzial doch nochmal wirklich tragend wird. Eigentlich müsste davon ja das Thema Gold und profitieren, da gucken wir gleich nochmal drauf, aber auch Rüstungswerte leider, oder die sind natürlich auch ein direkter Profiteur und da gibt es auch nochmal eine interessante Neuigkeit. Rheinmetall baut jetzt nicht nur Panzer, sondern demnächst auch Schiffe, beziehungsweise Rheinmetall hat die Übernahme von den Lürsenwerften abgeschlossen. Der Kaufpreis wurde, glaube ich, noch nicht genannt, aber auf jeden Fall ist da weiteres Umsatzpotenzial wird da generiert und im Aktienkurs ist das auch abzulesen, dass da zukünftig doch noch ein bisschen mehr auch der Rheinmetall-Aktie zugetraut wird.
Positiver Newsflow, ne?
Ja. Ganz genau. Ja, das so von der Nachrichtenlage. Ja. Das Gold habe ich gerade schon angesprochen, da bin
genau.
Ich mal gespannt, wie Sie drauf kommen.
Würde erstmal kurz mit den Zinsen weitermachen, da hat sich gar nicht so viel getan. Die 10-jährige Bundesanleihe ist leicht gestiegen auf 2,7%. Die Treasuries aus den USA verharren jetzt auf einem relativ niedrigen Niveau, 4,04%. Aber genau, spannender Gold, genau das, was du gerade sagtest. Gold konnte in der letzten Woche wieder zulegen, plus 1,59% beim Stand von 3.643 US-Dollar pro Feinunze. Also hier sieht man genau das, was du gerade sagtest, dass die Friedensdividende so ein Stück weit ausgepreist wurde. Dementsprechend steigt der Goldpreis und Rüstungswerte. Ich habe es ja auch nochmal stehen. Rheinmetall in der letzten Woche plus 8,5%. Also ein positiver Newsflow, aber halt auch ein negativer Newsflow von der Kriegsseite. Russland-Ukraine-Konflikt spielen dann da auch einher. Ne? Komme dann zu den, also jetzt heute Morgen, wenn wir hier auf den Goldpreis schauen, sind wir nochmal wieder weiter höher, irgendwie über 3.700 US-Dollar schon, also es geht fast nur in eine Richtung. Ne? Schließe aber jetzt dann nochmal mit den Kryptos, die konnten, also der Bitcoin konnte in der letzten Woche 4,46% zulegen und hat zum Stand Wochenende 116.000 US-Dollar pro Bitcoin dann betragen. Aktuell liegen wir ungefähr in der Range 115.000, 116.000 US-Dollar. Auch da leichte Zuwächse insgesamt in der Gemengelage. So, das soll es aber mit dem Rückblick gewesen sein. André, du startest in den Mittelblock und insgesamt du als auch ich, wir sind beide, glaube ich, relativ tech-lastig heute wieder unterwegs, ne?
Ganz genau. Ja, und ich starte mit SK Hynix. Und SK Hynix ist ein südkoreanischer Halbleiterhersteller. SK Hynix wurde 1983 als Hyundai Electronics Industries in Südkorea gegründet und in den Anfangsjahren lag der Fokus auf DRAM-Speichern und ähnlichen Speichertechnologien. 1999 fusionierte das Unternehmen mit LG Semiconductor und 2001 wurde der Name in Hynix Semiconductor geändert und Teile des Konzerns, die nicht zum Kerngeschäft Speicher gehörten, wurden abgestoßen. Ja, wie kommt SK dazu? 2012 wurde Hynix Teil der SK Group, ein großer südkoreanischer Mischkonzern und seitdem firmiert die Firma unter dem Namen SK Hynix. Naja, und in den Folgejahren hat SK Hynix immer wieder technologische Innovationen in Speichertechnologien vorangetrieben, zum Beispiel höhere Layerzahlen bei NAND-Flash und HBM-Varianten sowie Investitionen in Produktionsanlagen und so weiter. Das sind eigentlich so Dinge, die man, es gibt so SSD-Karten beispielsweise, die sind vielen von uns bekannt, die produziert SK Hynix und diese DRAM-Speicher, von denen ich vorhin gesprochen habe, was so in den Anfangsjahren von denen produziert wurde, das sind so die Arbeitsspeicher, die man in Computern heute, glaube ich, noch drin hatte.
Ja.
Aber früher war das ja doch immer so ein Thema, wie viel Arbeitsspeicher.
Wie viel Arbeitsspeicher hat man, ne?
Genau. Naja, und mittlerweile ist SK Hynix der weltweit führende Hersteller im Bereich Speicher, Halbleiter, insbesondere in diesem Bereich High Bandwidth Memory, HBM. Und das ist eine Speichertechnologie, die besonders hohe Datentransferraten bietet, zum Beispiel für KI, künstliche Intelligenz, Grafikprozessoren. Und SK Hynix bringt immer neue Generationen wie HBM3E, bald oder jetzt aktuell HBM4 auf den Markt. Und diese vierte Generation der Speichermodule, da ist die Produktion oder die Entwicklung jetzt abgeschlossen und die Produktion geht in Serie und das brachte der Aktie ein neues Allzeithoch. Das neue Speichermodul verdoppelt die Bandbreite gegenüber dem Vorgänger und steigert die Energieeffizienz, was ja im Thema KI auch immer wieder extrem wichtig ist, um mehr als 40%. Damit können die Leistungen von KI-Diensten nach eigenen Angaben um bis zu 70% verbessert werden. Und die Koreaner sind bevorzugte HBM-Lieferanten für Nvidia. Und mit Beginn der Serienfertigung für HBM4 liegt man im hochprofitablen Wachstumsmarkt auf der Pole-Position. Und SK Hynix führt hier deutlich mit einem Umsatzanteil zwischen 60% und 70%. Samsung und Micron teilen sich den Rest, wobei Micron noch ein bisschen schneller wächst. Also wenn man sich die Aktien von Micron anschaut, die haben auch im Moment einen sehr guten Lauf.
Sehr guten Lauf. Nächste Woche, glaube ich, auch da mit Zahlen. Nicht diese, sondern nächste Woche mit Zahlen auch mal ganz spannend, ja.
Naja, und solange die Tech-Giganten wie Meta, Oracle oder Microsoft die Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur weiter vorantreiben und die KI-Aktivitäten und Cloud-Strukturen ausbauen, sind diese Ausrüster der Data-Center die echten Profiteure. In den letzten 3 Jahren steht ein Plus von 200% und damit nur ein Bruchteil dessen, was Nvidia gemacht hat. Da steht im gleichen Zeitraum ein Plus von 1000%. Aber im laufenden Jahr hat die Aktie von SK Hynix um 85% zugelegt und damit Nvidia auch deutlich hinter sich gelassen.
Auf Euro-Basis oder?
US-Dollar-Basis.
US-Dollar-Basis, ah, okay. Genau. Ja.
Ja, und was auch nochmal ganz interessant ist, das für 26 erwartete KGV liegt trotz dieser Entwicklung immer noch bei ungefähr 7.
Ja. Also extremes Wachstum,
sehr mittig, ne?
Ja,
und ist also wirklich trotz der Rallye, die wir da gesehen haben, echt noch günstig. Also auch mal interessant, so auf die Werte rund um Nvidia oder KI zu schauen.
Ja. Bestimmt dann auch ein massiver Treiber, warum der südkoreanische Index jetzt auf Allzeit hochgeklettert ist, ne? Sind dann.
Ich weiß gar nicht, wie hoch die gewichtet ist, aber.
Mit
ich glaub,
Sicherheit schon, hoch, oder?
Ja, glaube ich schon.
Ja.
Ja. Ja, naja, spannend. So viel zu SK Hynix. Was hast du mitgebracht? Ich glaube,
du hast es gerade schon genannt.
Ja.
Ne? Genau, bei mir geht es nach Broadcom aus der letzten Woche wieder um ein super großes amerikanisches Unternehmen. Es geht um Oracle, du hast es gerade genannt. Mit einer Market Cap von satten 860 Milliarden US-Dollar rangiert es unter den Top 15 der Unternehmen der Welt. Also Top 15, schon ein riesengroßes Unternehmen. Oracle gibt es schon seit 1977, gegründet von Larry Ellison und zwei Mitstreitern. Und schon früh machten sie sich mit der ersten kommerziellen Datenbank einen Namen. Der Name Oracle stammt von einem CIA-Projekt, an dem Ellison einmal beteiligt war. Auch mal ganz interessant zu wissen. Ja, und noch ein Fun-Fact. Ellison ist leidenschaftlicher Segler. Und sein Oracle-Team hat mehrfach den America's Cup gewonnen. Ich glaube, der eine oder andere wie jetzt wissen, da klingelt es vielleicht, Team Oracle ist ein super prestigeträchtiges, eine Segelregatta, dieser America's Cup, da ist er zumindest auch bekannt, dieses Unternehmen bekannt. Ne? Ja, weitere Infos zum Unternehmen, heute ist Oracle, das hast du gerade schon angedeutet, einer der großen Player für Datenbanken, Unternehmenssoftware und Cloud-Infrastruktur. Im KI-Universum positioniert sich das Unternehmen wirklich sehr, sehr stark mit Partnern wie Nvidia, auch da wieder Nvidia, Google und Meta, die ihre Modelle und Hardware über die Oracle Cloud verfügbar machen. Und dann gibt es halt noch dieses Megaprojekt Stargate. Gemeinsam mit OpenAI und Softbank will Oracle in den USA gigantische KI-Rechenzentren bauen. Ein Vorhaben, das Anfang 25, also Anfang dieses Jahres, sogar im Weißen Haus von Donald Trump vorgestellt wurde. Wir hatten es auch hier im Podcast berichtet. Also auch da in dem Universum KI extrem gut positioniert, Oracle. Kommen wir jetzt mal zu den Zahlen. Oracle hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal 25/26 die Erwartung leicht unterboten. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 11% auf 14,93 Milliarden US-Dollar. Blieb, wie gesagt, leicht unter den Erwartungen. Das Cloud-Geschäft wuchs hingegen sehr stark mit plus 27 und macht nun insgesamt 48% des Gesamtumsatzes aus. Ich nehme es mal vorweg, die Aktie ist nach den Zahlen zeitweise um knapp 40% gestiegen.
Hammer.
Ja. Warum? Also ich habe ja gerade davon gesprochen und die Erwartungen wurden leicht unterboten, aber der Start des Quartals war der sprunghafte Anstieg der Remaining Performance Obligations, kurz RPO, auf 455 Milliarden US-Dollar. Ein Plus von 359% und das ist der gesicherte Auftragsbestand mit anderen Unternehmen. Also hier sind Multimilliarden-Deals für GPU-Services mit Kunden wie OpenAI, xAI und Meta verkündet worden. Und die sorgte dann für diese gerade genannte Kursexplosion, also die Aussicht nach vorne extrem bullisch, extrem krass, also was nie Gesehenes am Markt, dass dann Erwartungen irgendwie um 300-400%
schon Statement, ne?
Ja, überboten wurden. Und das machte übrigens Larry Ellison auch dann, zumindest temporär, ich weiß gar nicht, wie jetzt heute Stand der Dinge ist, zum reichsten Mann der Welt mit einem geschätzten Vermögen von fast 400 Milliarden US-Dollar. Blick nochmal nach vorne, ich habe es gerade gesagt, die starke Guidance, die da ist, also für das nächste Quartal erwartet Oracle ein weiteres Umsatzwachstum von 12-14% und weitere Beschleunigung im Cloud-Bereich. Aber ich glaube, das kann man auch mal kritisch sagen in Bezug nochmal auf den gesicherten Auftragsbestand, darf man mit Sicherheit kritisch nochmal anmerken, dass ein großer Teil des Kuchens an einen Deal mit OpenAI verknüpft ist. Und OpenAI soll ab 2027 Cloud-Rechenkapazitäten von Oracle beziehen. Der Deal soll 5 Jahre laufen und einen Wert von ca. 300 Milliarden US-Dollar haben. Also hier darf man zumindest mal ein mögliches Klumpenrisiko ansprechen, wenn man als Unternehmen einen Deal mit einem, aktuell noch nicht wahnsinnig profitablen Unternehmen wie OpenAI dann schließt und das in Höhe von 300 Milliarden Dollar. Da, glaube ich, muss man mal darauf achten, ob dann wirklich die Zahlungen auch so fließen, wie heute eingepreist wurde. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Risiko bei der Bewertung gerade. Und dennoch nahmen das gerade gesagte, viele Analystenhäuser zum Anlass, die Kursziele teils massiv zu erhöhen. Wir haben Zugriff auf 39 Analysten, 22 Mal kaufen, 6 Mal übergewichten und 11 Mal halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt immer noch 10% über dem aktuellen. Und zum Abschluss dann nochmal Blick auf die Performance. André, deswegen hatte ich gerade so nachgefragt im laufenden Jahr. Und auf US-Dollar-Basis, ich weiß nicht, ob du die Zahl hier schon gelesen hast. Nee. Wo liegen wir da?
Im laufenden Jahr?
Boah. Du hattest gerade 85% mit SK Hynix, ne?
Da liegen wir, glaube ich, 110.
Ja, nicht ganz, aber auch 86,89, also knapp, also auf SK Hynix Niveau, also schon krass, was da in diesem Bereich dann auch da los ist.
Was ich da interessant fand, Oracle wird ja so im Zusammenhang mit SAP als Pendant gehandelt und als Oracle diese Zahlen vorgelegt hat, 30%, 40% nach oben geschossen ist, da hat die SAP-Aktie am gleichen Tag 3,5% verloren.
Gelitten, ne? Ja. 3,5% nur, aber hat halt verloren, ne?
Ja. Also ist schon eher ein Company-Thema, ne?
Ja.
Also,
absolut und ein großer Gegenspieler in den USA. Also dieses Monopol, was SAP ja dann auch hat. Man tummelt sich dann irgendwo in ähnlichen Feldern und wenn Oracle noch größer wird, dann. Ja, jetzt hat gerade hier geklingelt, André. Jetzt gucke ich nochmal. Lukas sagt ja immer, wenn es hier klingelt, gibt es eine Kiste Bier. Nein, wir machen mal weiter. Wie gesagt, laufendes Jahr 86% Oracle, 5 Jahre 448% und auf 10 Jahre 838%. Also dieser Bereich KI, Infrastruktur etc., Cloud, boomt bombastisch. Ne? Mhm. Das mal zu Oracle. Ich glaube, interessante Nachrichten. André, du wirst jetzt regional.
Genau, aus den USA jetzt zurück hier ins Münsterland oder nach Gescher. News aus der Nachbarschaft hier in Gescher. Wie Wirtschaft aktuell schon berichtete, wurde der DP-Campus in Gescher Anfang September feierlich eröffnet und zieht mit über 30.000 Quadratmetern Fläche als Zentrum für regenerative Energiesysteme und Innovationstechnologien viel Aufmerksamkeit auf sich. Mehr als 20.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, das neue Gelände zu erkunden, das von DP Energietechnik betrieben wird. Die Eröffnung war nicht nur ein technisches Event, sondern auch ein Familienfest, bei dem zahlreiche Führungen durch die modernen Energieanlagen stattfanden. Ja, und besonders großes Interesse bestand wohl an den Biomasseheizungen, die für viele Besucher wirklich positiv überraschten. Das Unternehmen berichtet von regem Interesse an Büroflächen und Kooperationsmöglichkeiten auf dem Campus, was wir hier auch am Develop Campus sehen, was das Vertrauen in das Konzept unterstreicht. Jochen Schipper, CTO von DP Energietechnik, äußerte sich erfreut über die hohe Nachfrage und die positive Resonanz der Besucher. Der Campus soll nicht nur als Innovationsstandort dienen, sondern auch als Ort der Begegnung für die Öffentlichkeit. Und der DP Campus ist ein Zukunftsprojekt, das zeigt, wie moderne Energieversorgung und gesellschaftliche Verantwortung zusammenwirken können. Besucher können erleben, wie erneuerbare Energien erzeugt und genutzt werden. Und das werden Lösungen für die Landwirtschaft präsentiert. Und das passt natürlich, glaube ich, sehr gut nach Gescher, ja, aber auch in die Region, ins Westmünsterland. Und ja, auf ein gutes Gelingen.
So ist es.
Eine gute Nachbarschaft.
So, genau, kann man, glaube ich, gut festhalten. Das Thema Campus hier in Gescher schon irgendwie ein omnipräsentes, ja, ne? Ja. Wir kommen zum Ausblick. Von der volkswirtschaftlichen Seite haben wir heute die Daten zur ZEW-Umfrage in Deutschland, die interessant sind. Einzelhandelsumsätze aus den USA heute Nachmittag. Ja, und morgen, da guckt der ganze Markt drauf, Leitzinsentscheidung USA. Eingepreist sind kleine Zinssenkungen, du hast es vorhin auch gesagt, 0,25. Eine ganz große Überraschung schon aus meiner Sicht wäre 0,5%. Eine noch größere Überraschung wäre, wenn nichts passiert, aber ja.
Was ist dein Tipp?
0,25.
Ja, glaube ich auch.
Doch. Mhm. Und dann wird nach Datenlage weiter entschieden. Aktuell eingepreist bis Ende des Jahres insgesamt 13 Senkungen. Könnte natürlich jetzt auch eine Überraschung heute kommen, morgen kommen mit einer großen Zinssenkung und dann noch eine kleine. Wir warten es ab. Das wird, denke ich, Gegenstand der Betrachtung dann im nächsten Podcast dann auch sein. Am Donnerstag Zinsentscheidung Bank of England. Ja, glaube ich, nicht das ganz große Event. Das soll von der volkswirtschaftlichen Seite gewesen sein, von der Unternehmensseite super ruhig. Da haben wir jetzt am Mittwoch noch eine Tauron-Polska Energie, ein großes Energieunternehmen aus Polen, und am Donnerstag FedEx, aber ja, relativ ruhig, nicht marktbewegend von der Unternehmensseite. Ja, aber das soll es dann gewesen sein für diese Woche. Jetzt mache ich immer die Frage, die Marco mir letzte Woche gestellt hat, oder hast du noch was?
Nee, ich habe gerade nichts mehr. Ich wünsche allen noch einen, ja, angenehmen Tag. Herzlichen Dank fürs Zuhören, für Vertrauen.
Genau. Sonst bei Feedback immer gerne raus. podcast@vprivatebanking.de. Empfehlen uns weiter. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche.
Alles Gute.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.